mit dem Punkt, was ist denn unser Auftrag hier am Niederrhein? Und auch so der Aspekt, wer sind wir? Das steht jetzt nicht im Titel, aber wer sind wir? Auch darauf will ich eingehen. Das ist Teil 1. Wir werden also 8 Teile haben bis Ende Februar, um das Leitbild jetzt predigtgerecht hier gottesdienstmäßig einzubauen. Wer sind wir und was ist unser Auftrag? Und ich möchte einsteigen, wir haben da auch 2 Bibeltexte im Leitbild dazu, aber ich möchte mit einem anderen Bibeltext einsteigen, weil der mich seit Wochen immer sehr stark anspricht, immer wieder. Und das ist Johannes 1 und die Verse 1 bis 18, die möchte ich mit euch anschauen und ihr werdet schon entdecken, warum das auch mit dem Auftrag viel zu tun hat. Johannes 1, ab Vers 1. Am Anfang war das Wort. Das Wort war bei Gott und das Wort war Gott selbst. Von Anfang an war es bei Gott. Alles wurde durch das Wort geschaffen, nichts ist ohne das Wort entstanden. In ihm war das Leben und dieses Leben war das Licht für alle Menschen. Es leuchtet in der Finsternis und die Finsternis hat es nicht auslöschen können. Gott schickte einen Boten, einen Mann, der Johannes hieß. Sein Auftrag war es, die Menschen auf das Licht hinzuweisen. Alle sollten durch seine Botschaft an den glauben, der das Licht ist. Johannes selbst war nicht das Licht, er sollte nur ein Zeuge für das kommende Licht sein. Einige Gedanken zu diesen ersten Versen. Es geht natürlich hier um Jesus und es ist auch Johannes genannt, aber das Wort ist natürlich Jesus. Und was hier beschrieben wird, ist eigentlich eine ganz wunderbare Mission. Und es ist hier die Rede von einem Missionar, dem Missionar Jesus Christus. Was ist ein Missionar? Nun, ein Missionar ist einer, der gesandt wurde. Das ist die Bedeutung des Wortes. Und wenn man gesandt wird, dann hat man einen Auftrag. Weil wenn man ohne Auftrag gesandt wird, ja dann, weiß ich auch nicht, macht man Urlaub oder geht spazieren oder so. Aber Jesus hat einen Auftrag, mit dem er gesandt wurde. Jesus ist Gott und er ist der erste Missionar, so können wir es nennen. Der hingebungsvollste und opferbereiteste Missionar überhaupt. Das Wort Gottes, Jesus. Das Wort Gottes für immer, ungetrübt, in einer kompletten Harmonie, bei völliger Eigenständigkeit seiner Persönlichkeit. Jesus. Er schuf ja in Einheit mit dem Geist und dem Vater die ganze herrliche Schöpfung. Universen, Engel, Sterne, Planeten, die Erde, die sich dreht und fliegt durchs All wie ein Raumschiff mit Schwerkraft. Auf der Erde Meere, Bäume, Tiere, Sonnenuntergänge und Menschen. Jesus ist das Leben. In ihm ist das Leben, das biologische, aber auch darüber hinaus, das spirituelle, das geistliche Leben. Und Jesus ist das Licht. Er ist das Licht für die Menschen. Durch das Licht haben die Menschen Orientierung, Klarheit. Weil, und hier wird es jetzt dramatisch, und das macht die Mission eben notwendig und den Auftrag, der Zustand des Menschen ist Finsternis. So, das muss man verdauen, das muss man irgendwo begreifen und bejahen. So, dann macht das alles Sinn mit Jesus. Ich habe eine ganz kleine Illustration. Das Licht. Jesus ist das Licht. Und wir Menschen brauchten Licht. Wir brauchen Orientierung, Balance, weil wir eben in der Finsternis sind. Aber Jesus ist das Licht. Er ist das Licht unauslöschlich. Du kannst bei Jesus nicht den Stecker ziehen, du kannst nicht die Batterien rausnehmen oder den Akku. Er ist das Licht und er bleibt das Licht. Und er hat sich auf die größte aller Missionen gemacht. Eine Mission, die viel größer war als die Entdeckung von Amerika oder die Entdeckung des Südpols oder die Entdeckung des Mondes oder die Entdeckung des elektrischen Lichtes. Eine viel, viel größere Mission hat Jesus angetreten. Und weil die Mission so groß war, hat Gott gesagt, da schicke ich noch einen Wegbereiter, einen Wegweiser vorneweg. Und das ist Johannes. Johannes, der schon wundersam geboren wurde, mit dem Heiligen Geist erfüllt, schon im Mutterleib und mit einem Namen, den Gott selbst ihm gegeben hat und nicht die Eltern. Johannes, was bedeutet, Gott ist gnädig. Lesen wir mal die nächsten Verse. Vers 9. Das wahre Licht ist der, der in die Welt gekommen ist, um für alle Menschen das Licht zu bringen. Doch obwohl er unter ihnen lebte und die Welt durch ihn geschaffen wurde, erkannten ihn die Menschen nicht. Er kam in seine Welt, aber die Menschen wiesen ihn ab. Die ihn aber aufnahmen und an ihn glaubten, denen gab er das Recht, Kinder Gottes zu werden. Das wurden sie nicht, weil sie zu einem auserwählten Volk gehörten, auch nicht durch menschliche Zeugung und Geburt. Das neue Leben gab ihnen allein Gott. Also Jesus, das Licht. Er ist gekommen, nicht zum Vergnügen, nicht zum Spiel, sondern um uns zu retten, um uns zu erlösen, also um uns loszumachen von negativen Dingen, um uns zu befreien von einer finsteren Unterdrückungsmacht. Die Menschen verloren, sie haben versagt, sie haben misstraut, sie haben die Liebe nicht erwidert, total lost. Aber da war eben dieser Auftrag vom Vater, die Trinität gemeinsam hat beschlossen und Jesus hat gesagt, ich bin bereit, ich gehe, ich lasse mich senden und ich gehe in diese Welt. Und man könnte es ungefähr so bezeichnen, er schlug sein Zelt auf bei uns Menschen, als er Mensch wurde. Die Bibel nennt das, er ist ins Fleisch gekommen, eine für uns ungewohnte Redeweise. Er wurde ganz Mensch, er wurde begrenzt in Raum und in Zeit und auch in der Kraft. Jesus war manchmal müde. Aber warum hat er das gemacht? Weil die Blindheit der Menschen so groß war, dass er sagte, ich muss kommen, ich will das Licht sein. Und ich gebe zu, das hier ist ein sehr kleines Licht. Aber das ist auch eine Wahrheit, die da drin steckt, weil es auch eine gewisse Verborgenheit gibt, was das Licht Gottes in dieser Welt angeht. Obwohl Jesus so strahlend und herrlich ist in der unsichtbaren Welt, zeigt es, wie massiv der Mensch erblindet ist, was die geistliche Realität angeht. Also, sie erkannten ihn nicht, aber was noch schlimmer ist und unser Text hier sagt, nicht nur Unkenntnis, sondern auch Ablehnung. Er wurde abgelehnt. Was geschieht mit den Menschen, die ihn ablehnen? Was sagt der Retter, der Messias Jesus? Na gut, ihr lehnt mich ab. Ich bringe es nicht übers Herz, euch einfach nur komplett loszulassen. Ich linde eure Not, ihr dürft ein bisschen weiterleben, aber so entfernt von mir, da hinten auf dem Planeten Erde. Ich gebe euch ein bisschen Land, macht das Beste draus. Ich werde es auch regnen lassen, ihr könnt euch euer Essen erarbeiten, aber bleibt mir aus den Augen. Das Ganze ist viel zu schmerzhaft für mich. So eine große Enttäuschung. Nun, meine letzten Worte sind nicht die, die die Bibel sagt, aber ich will diesen Kontrast mal ausmalen. Wie hättest du reagiert? Wie hätte ich reagiert? Wie reagieren Menschen, wenn ihre Liebe nicht erwidert wird, sondern im Gegenteil? Nein, das geschieht nicht mit den Menschen, sondern die, die ihn aufnahmen, die ihr Herz offen gemacht haben für ihn, denen gab er die Erlaubnis, weiterzuleben und eben nicht nur irgendwo zu vegetieren und irgendwie über die Runden zu kommen, sondern er schenkt ihnen die Kindschaft. Das ist unfassbar. Er schenkt ihnen die Kindschaft. Heißt das, dass wir, die wir an ihn glauben, adoptiert sind? Ja, das ist schon ein guter Schritt, in diese Richtung zu denken, Adoption. Das ist schon ein guter Gedanke und wir kennen das vielleicht auch aus manchen Filmen oder Romanen, wie es Kindern geht ohne Eltern, wie sie hoffen, dass es da vielleicht doch noch gute Eltern gibt, die sie aufnehmen, dass sie ein Zuhause kriegen. Das ist schon ganz, ganz großartig für solche verlorenen Kinder, einsame Kinder. Aber bei Jesus ist es noch mehr, als Adoption. Kindschaft, echte Kindschaft. Wie kann das sein? Durch die Wiedergeburt, durch den Heiligen Geist werden wir wirklich zu Kindern Gottes. Er hat eine neue Menschheit quasi gestartet. Aus uns alten Menschen, verlorene Menschen, hat er neue Menschen gemacht. Kinder Gottes im wahrsten Sinne des Wortes. Wir haben einen himmlischen Vater. Jesus nennt sich unser Bruder. Unfassbar, wenn wir das wirklich nochmal auch wieder frisch an uns heranlassen, auch die, die wir schon lange gläubig sind, die wir das ja rauf und runter kennen. Aber wie unfassbar ist das eigentlich? Das konnten wir uns nicht erarbeiten, nicht verdienen, nicht irgendwie erzeugen. Das kann man sich nur schenken lassen und glauben und vertrauen. eine Neuschöpfung aus seinem Geist. Und nur noch die Verse 14 bis 18. Das Wort wurde Mensch und lebte unter uns. Wir selbst haben seine göttliche Herrlichkeit gesehen. Eine Herrlichkeit, wie sie Gott nur seinem einzigen Sohn gibt. In ihm sind Gottes Gnade und Wahrheit zu uns gekommen. Johannes wies immer wieder auf ihn hin. Diesen habe ich gemeint, rief er, wenn ich sagte, nach mir kommt einer, der weit über mir steht. Denn er war schon da, bevor ich geboren wurde. Aus seinem göttlichen Reichtum hat er uns immer wieder mit seiner grenzenlosen Liebe beschenkt. Durch Mose gab uns Gott das Gesetz mit seinen Forderungen, aber nun ist durch Jesus Christus seine Gnade und Wahrheit uns begegnet. Kein Mensch hat jemals Gott gesehen, doch sein einziger Sohn, der selbst Gott ist und in enger Gemeinschaft mit dem Vater lebt, hat ihn uns gezeigt. Das schreibt Johannes. Und er verweist hier auf sich und die anderen Apostel, sie haben ihn gesehen. Sie haben ihn berührt, sie haben ihn gehört, sie haben ihn gespürt, mit Haut und Haar. Verpackt in einen Mensch, ein wahrer Mensch, komplett Mensch, aber sie haben durchblicken können. Sie haben Herrlichkeit gesehen, sie haben Schönheit gesehen, sie haben Freundlichkeit gesehen, sie haben Freude gesehen aus göttlicher Dimension. Gnade und Wahrheit. Wow. Gnade und Wahrheit. Manchmal haben wir es nicht so leicht, so mit solchen Begriffen, beziehungsweise ist ja auch eine gewisse Spannung drin. Wahrheit ist manchmal auch eine harte Wahrheit, die uns etwas zeigt über schlechte Zustände. Aber es ist Gnade und Wahrheit. Es ist nicht nur Wahrheit, es ist auch Gnade. Bei Jesus passt das zusammen. Bei uns Menschen fällt es manchmal auseinander. Da sagen wir, oh, das ist so ein freundlicher, so ein gnädiger Mensch. Ja, das ist einer, der sagt einem so die Wahrheit. Dann fällt das so manchmal auseinander, dann gibt es so Typen. Aber bei Jesus ist es zusammen. Er sagt uns die Wahrheit, weil die Wahrheit nötig ist, uns frei zu machen. Ohne eine wahrhaftige Diagnose nützt es eben nichts. Ich weiß nicht, ob du zu einem Arzt gehen würdest, wenn du krank bist und Hilfe brauchst, der einfach nur gnädig ist. Du weißt schon, du gehst dahin, der wird sehr nett sein und sehr freundlich. Du gehst wieder nach Hause und fragst dich, ja gut, aber was meine Krankheit angeht, bin ich jetzt gar nicht weitergekommen. Was habe ich denn eigentlich? Was muss ich denn tun? Wie werde ich denn gesund? Wir brauchen Gnade und Wahrheit. Bei Jesus ist es eins. Und er sagt, wer mich sieht, sieht den Vater. Also ist es bei dem Vater auch so. Jesus, der hingebungsvollste Missionar aller Zeiten mit einem Auftrag von Gott, er ist in einer Rettungsmission unterwegs. Und wir, was wir tun und was unser Auftrag ist hier, in unserem Netzwerk von Gemeinden, kann letztlich nur eine Resonanz, ein Spiegelbild dessen sein, was Gottes Mission ist. Und dann ist sie auch richtig geordnet. Ich wünsche uns, dass wir immer wieder entzündet werden von Gottes Mission, von Jesus selbst. Weil es geht nicht darum, dass wir uns anstrengen und uns ja immer sagen, wir müssen das machen, das ist gut, das ist gut, das ist gut. Nein, dann geht irgendwann die Kraft aus, weil es auch ein Kampf ist, weil es auch Widerstände gibt. Aber wenn wir uns immer wieder infizieren lassen, anzünden lassen von Jesus selbst, dann ist da Kraft. Die nächste Folie, wer wir sind. Wir sind, und damit sind eben unser Netzwerk, unsere Gemeinden gemeint, wir sind eine Gemeinschaft von Menschen, die Jesus als ihren Retter und Herrn bekennen und Wegweiser für ihn sind. Inspiriert durch den Heiligen Geist und die Bibel, lassen wir unser Leben und Miteinander von Gottes Liebe und Charakter prägen. Wir arbeiten als ein sich gegenseitig unterstützendes und förderndes Netzwerk von Freikirchen am Niederrhein zusammen und sind Mitglied im BFP, im Bund Freikirchlicher Pfingstgemeinschaften. Nun, also was sagt es? Zunächst mal, wir sind eine Gemeinschaft. Wir sind nicht allein. Wir arbeiten im Team. Wir sind sehr viele unterschiedliche Menschen mit vielen Gaben, mit Erfahrungen, mit Fähigkeiten. Ein Team bedeutet auch, ich kann auch mal müde sein. Ich kann auch mal eine Pause brauchen, weil ich mache es nicht allein. Es hängt nicht alles an mir. Es hängt an der Gemeinschaft. Ich kann mich auch aufrichten lassen, ermutigen lassen, erfrischen lassen von der Gemeinschaft. Und dann wird hier definiert, was unsere tiefste Verbundenheit ist. Was verbindet uns am tiefsten? Was ist letztlich der Kern, um den wir uns drehen? Es ist das Eingeständnis, dass wir krank waren. Was meine ich mit krank? Krank im Geist, krank in der Seele. Uns verbindet, dass wir alle sagen, wir brauchen den Arzt. Den Arzt aller Ärzte, und das ist Jesus. Er ist unser Arzt. Er ist der, der unsere Krankheit kennt, den Hang zur Sünde, zum Egoismus, und jetzt könnte ich es immer weiter ausführen, diese Krankheit der Seele, des Geistes, er kennt sie, und er ist der Arzt, der das heilt. Und wir geben zu, dass wir ihn brauchen. Wir brauchen den Heiler, wir brauchen den Heiland, wir brauchen Jesus. Wir sind gescheitert, wir haben versagt. Wir haben es nicht geschafft, ein Leben zu führen, das wirklich sinnvoll ist, gesund ist, liebevoll ist, beziehungsfähig. Und jetzt kann man das immer weiter ausbauen. Nein, wir sind gescheitert. Das ist zentral. Das ist zentral. Und es ist so befreiend. Weil es bedeutet eben, dass wir nicht rumlaufen müssen und immer allen erzählen müssen, wie toll wir sind und dass wir alles können. Nein. Das ist es nicht. Ja, wir können so einiges und wir können lernen durch Jesus, der uns gesund macht, der unsere Seele gesund macht, der uns durch den Geist neu geboren hat. Wir sind auf dem Weg. Wir dürfen lernen, Liebende zu werden, Hoffnung zu haben, in schwierigen Umständen wieder gesund zu werden, nicht nur an uns zu denken, andere zu segnen. Unsere tiefste Verbundenheit ist, dass wir Gescheiterte sind. Und wenn wir gleich zum Abendmahlstisch gehen werden, dann gehen wir dahin in genau diesem Bewusstsein. Wir gehen dahin, weil wir Jesus brauchen, dringend brauchen, so wie die Luft zum Atmen und das Wasser zum Trinken. Wir brauchen Jesus. Das bekennen wir. Und woher haben wir diese Information? Woher nährt sich das? Wer hat sich das ausgedacht? Auf welcher Basis ist das? Auf welcher Philosophie? Woher haben wir das? Wir haben es aus der Bibel. Wir haben es aus dem Wort Gottes und es ist die Bibel und der Geist. Wieder so eine Kombination, die unbedingt zusammengehört. So wie Gnade und Wahrheit brauchen wir Bibel und Geist, den Heiligen Geist. Weil der Heilige Geist hilft uns, die Bibel richtig zu lesen, die Bibel richtig anzuwenden, nicht abzudriften in, naja, das galt nur alles für damals. Und wir verlieren uns in einer Liberalität, in einer falsch verstandenen Freiheit, wo wir die Orientierung verlieren und wo wir das Ziel nicht mehr vor Augen haben. Aber es gibt auch die andere Richtung, dass wir das Wort Gottes anwenden, nur in kalter Wahrheit und Gesetzlichkeit und die anderen verurteilen. Auch das gibt es unter uns Christen. Und das lässt Gemeinden schrumpfen. Das ist so traurig. Denn das ist nicht die Retterliebe Jesu, der jedem eine Chance gibt, der jedem erstmal sagt, so wie du bist, so darfst du sein. Komm zu mir, wie du bist. Versuch nicht, ein Fake zu sein, irgendwas vorzuspielen. Ich kann nur dir begegnen, wie du wirklich bist. Ich brauche deine Realität, so wie du wirklich bist. Sonst können wir uns gar nicht tief begegnen. Und mit einem Scheinbild von dir brauche ich mich nicht befassen, wem nützt das? Ich will doch nicht Theater spielen. Echter Jesus, echte Menschen mit echten Problemen erleben den echten Jesus, der heilt und befreit und wiederherstellt und gesund macht und uns mit auf den Weg nimmt. Wort und Geist. Das Wort ist auch Brot für uns, es nährt uns, unseren inneren Menschen. Und das zusammen prägt auch unseren Charakter. Ja, wenn ich so manchmal denke, habe ich mich denn entwickelt? Bin ich ein besserer Carsten geworden? Und wenn ich dann so 3 Tage zurückgucke, dann denke ich, nee, gar nicht. Aber wenn ich dann mal so ein paar Jahre zurückblicke, oder bei mir schon Jahrzehnte auch, dann denke ich, ja doch, da ist schon was geworden. Da ist schon mehr Fähigkeit, Verantwortung zu übernehmen, sich selbst zurückzunehmen, für andere da zu sein. Doch, da ist doch was geworden, danke Jesus. Ja, so ist es. Er tut es. Er tut es, indem wir mit ihm leben, indem er abfärbt auf unseren Charakter. Und das Ganze tun wir eben zusammen. Und wir tun es zusammen in der Gemeinde, aber eben nicht nur an einem Ort, sondern wir lassen uns auch senden an die Orte in unserer Umgebung, Da, wo Licht fehlt, da, wo Licht fehlt, wo Leuchttürme fehlen, wo Menschen Jesus kennenlernen können. Wir machen das zusammen. Und so war es vor Jahren Pastor Wienoth, der nach Nettetal zog, ohne einen Menschen dort zu kennen, um dort Gemeinde zu gründen. Und so gab es eben den Wienoth mit seiner Familie, gesandt von hier, verbunden mit uns, die ganze Zeit verbunden geblieben. Wir haben gebetet dafür. Und dann gab es irgendwann eine Kleingruppe in seinem Haus, ich erinnere mich gut daran, eine Kleingruppe in Nettetal, in seinem Haus, in seiner Wohnung. Herrlich. Und daraus wurde eine Gemeinde in Nettetal, die Nette Church. Und so kam irgendwann der Impuls, das nochmal zu tun, in Viersen, gemeinsam, Krefeld und Nettetal zusammen, gründet in Viersen eine Gemeinde. Warum? Weil da Not ist, weil da wenig Licht ist, vom Evangelium her gesehen. Und so wollen wir auch weitermachen. Hier so vom Rhein bis Niederlande, es ist ziemlich dunkel, geistlich gesehen. Und wir wollen Orte gründen, wo man Jesus kennenlernen kann und zusammen ihm folgen kann. So, wir könnten sagen, unser Schwerpunkt ist Go West. Von uns aus gesehen. Go West. Für alle, die sich gerade erschrecken, wir schließen ja nichts anderes aus, was wenn Gott es uns sagt, ist ja klar. Ne? Und wir haben auch Missionare, die wir unterstützen, die auf der Welt unterwegs sind. Das werden wir auch nicht aufhören. Aber so grob kann man sagen, Go West. Ich weiß nicht, wer sich von euch noch daran erinnert, aber wahrscheinlich ja nicht, weil wir ja alles Christen sind und die rauchen ja nicht. Aber es gab mal eine Zigarettenmarke, die hieß Go West. Erinnert sich noch jemand? Ich glaube übrigens, die war in der DDR verboten. Na gut, kleiner Scherz am Rande. Also es geht nicht um Zigaretten, aber es ist im Großen und Ganzen Go West von uns aus hier gesehen. Die Nette Church ist natürlich ein Stück weit Go East gegangen, als Viersen gegründet wurde und auch Go South, glaube ich, wenn ich so geografisch gerade richtig bin. Also zusammen, wir gemeinsam, das ist stark. Ein Team, das zusammensteht auf einer Grundlage. Und was ist das Leitbild? Es ist eine Grundlage. Es sind die Dinge, wo wir sagen, das ist unsere Grundlage. Wer mitmachen will, das ist unsere Grundlage. Das diskutieren wir nicht nochmal neu. Das steht schon mal fest. Und dann gibt es immer noch genug zu besprechen und zu klären, wie es denn gehen soll. Ja, und natürlich haben wir auch verankert da drin ein noch größeres Zusammen, nämlich den BFP, den Bund Freikirchlicher Pfingstgemeinden. Das ist auch etwas, wo ja diese Gemeinde schon lange dazugehört, Jahrzehnte dazugehört. Und das ist auch ein Rahmen, den wir auch nicht diskutieren. Wir gehören zu einem Freikirchenbund in Deutschland, einem herrlichen Bund mit ganz vielen Stärken und mit Schwächen. Ist immer so, wenn Menschen beteiligt sind, aber ganz vielen Stärken. Wir sind gerne dabei, wir sind gerne im BFP. Hier ist auch nochmal etwas, wo wir eingeordnet sind, wo wir ein geistliches Erbe weiter pflegen, wo wir Jesus folgen. Und es passt so gut zusammen, weil mit der größte Auftrag, den der BFP empfindet, ist Gemeinden gründen. Schon eine ganze Zeit lang. Das ist das Hauptthema. Das ist der Auftrag des BFP, der übrigens auch nochmal eingebunden ist in die weltweite Pfingstbewegung, AOG und so weiter. Aber da will ich jetzt nicht tiefer reingehen. Woher leiten wir denn diese Dinge ab? Nun also auch die beiden Bibelstellen, die auch im Leitbild stehen. Matthäus 22 zum einen, Vers 37. Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben mit deinem ganzen Herzen und mit deiner ganzen Seele und mit deinem ganzen Denken. Das ist das erste und größte Gebot. Das zweite ist ihm gleich. Wörtlich steht da, es ist ihm gleich. Du sollst deine Nächsten lieben, wie dich selbst. Wow, ein so einfacher Satz und ein so tiefer Satz. Was ist das größte Gebot? Ja, du sollst Gott lieben und den Nächsten und dich selbst. Was ist denn jetzt das Größte? Ja, das Größte ist Gott zu lieben und das andere ist ihm gleich. Warte mal, gleich oder was ist jetzt das Größte? Es hängt am Stück, es gehört zusammen. Du kannst nicht sagen, ich liebe Gott und du kümmerst dich nicht um deinen Nächsten. Das passt nicht zusammen. dann bist du in einer geistlichen Einbildung unterwegs. Und das waren zum Beispiel die Pharisäer in weiten Teilen. Deswegen hat Jesus oft mit ihnen gestritten und er wollte sie wachrütteln, er wollte sie auch dahin bringen. Ja, wenn du so ganz fromm durch die Welt läufst, aber deine Eltern vernachlässigst zum Beispiel, dann passt das nicht zusammen. Dann ist das eine Einbildung, die du lebst. Aber Jesus ist real. Seine Liebe ist real. Und er möchte, dass wir real Liebe leben. Und ist das denn nicht wunderbar? Es ist eben nicht denkpositiv und wir brauchen Motivations-Pep-Talks und so weiter. Es geht um die Liebe. Und das bedeutet, es geht nicht, das ist nicht ein Programm nur für die Starken und die Schlauen und die Reichen. Jeder von uns kann Liebe üben. Das wäre eine schöne deutsche Redewendung. Liebe üben. Ja, kann man üben. Kann man sich verbessern. Liebe üben, ausüben und üben und tiefer darin werden. Und das kann jeder. Für jeden ist es möglich. Übe Liebe aus. Wie geht das denn? Ja, sag's deinem Gott. Ich liebe dich, Gott. Oder sing es ihm, was wir hier tun. Immer ein wichtiger Teil des Gottesdienstes. Wir singen Gott zu, dass wir ihn lieben, in ganz vielen bunten Variationen. Wir pflegen die Liebesbeziehung zu ihm, auch durch Zeiten der Intimität mit Gott selbst. Das nennen wir stille Zeit. Wir tun seinen Willen aus Liebe heraus, nicht aus Gesetzlichkeit. Und wir lesen, wie Jesus war. Deswegen haben wir die Gleichnisse, deswegen haben wir die Evangelien. Wir lesen uns das. Es kann abfärben auf uns, wie wunderbar Jesus ist. Und das, was Gott nicht gefällt, das streifen wir ab wie ein altes Kleid, wie ein altes Kleidungsstück, ein verfilztes Kleidungsstück. Wir streifen das ab immer wieder und so werden wir immer mehr zu Menschen der Liebe. Und wir lieben andere Menschen. Wie geht das denn? Wie kann ich andere Menschen lieben? Ja, gib ihnen doch einfach etwas, was du selber gern bekommen würdest. Es ist auch nicht so schwer. Und jeder kann auf seiner Ebene das tun, mit dem, was er hat. Aber ich habe nichts, das stimmt nicht. Du hast was. Liebe andere Menschen, gib ihnen, was du selber gerne hättest. Ein offenes Ohr, ein offenes Herz, vielleicht auch eine offene Geldbörse, ein offenes Haus, eine offene Wohnung. Gib und teile, was du hast. Lass dich leiten dabei. Gib, was du hast und was du kannst. Und Gott wird es segnen. Und dann fällt immer etwas für uns ab. Dann fühlen wir uns wohl, denn das ist unsere Bestimmung. Dann sind wir wie der Fisch im Wasser. Wenn wir so leben, das ist unsere Bestimmung, das ist die ursprüngliche Bestimmung. So hat Gott den Menschen geschaffen, so war es. Kennst du das denn nicht auch? Wenn du nur für dich lebst und deine Dinge hast, du kannst genießen, was du hast, aber irgendwann wird das schal. Aber wenn du es teilen kannst, geteilte Freude ist doppelte Freude. Geteiltes Leid ist halbes Leid. Steht nicht in der Bibel, aber ist ziemlich biblisch. Nun, jetzt sagst du vielleicht, ja, habe ich schon alles mal gehört, klappt bei mir nicht. Ja, nun gut, Dinge gehen schief. Üben, lernen, verzeihen, weiser werden und sich helfen lassen. Du bist nicht allein, wir können einander helfen in all diesen Dingen, einander unterstützen. Matthäus 28 ist der andere Bibeltext, den wir im Leitbild auch verankert haben. Die 11 Jünger aber gingen nach Galiläa auf den Berg, wohin Jesus sie bestellt hatte. Jesus, gestorben am Kreuz, von den Toten auferstanden und jetzt seine letzten Worte an seine Jünger. Sie sahen ihn, warfen sich anbetend vor ihm nieder, denn er war jetzt herrlich. Er war jetzt nicht mehr das kleine Licht, er war das gewaltige Licht. Da, wie diese Strahler da oben, will ich gar nicht reingucken. Und Jesus, und einige zweifelten, ist das nicht tröstlich? Einige zweifelten, sie sehen den auferstandenen Jesus und sie zweifeln. Ich weiß nicht, wie das geht, aber ich will das nicht verurteilen. Ich war nicht dabei, ich war nicht in der Situation. Aber wie tröstlich, auch wir kennen manchmal Zweifel. Durch Krisen, die wir gehen oder Dinge, die nicht so schnell erhört werden. Und trotzdem sagt Jesus zu ihnen, mir ist gegeben alle Macht im Himmel und auf Erden. Er hat die Erde zurückerobert. Und so geht hin und macht zu Jüngern alle Völker, tauft sie auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes, lehrt sie alles halten, was ich euch befohlen habe. Und siehe, ich bin bei euch im Heiligen Geist. Ich bin bei euch. Wann? Sonntags. Nein, alle Tage. Bis an das Ende der Weltzeit. Wunderbar, wunderbar. So, das ist der Auftrag. Und Gottes Auftrag ist Multiplikation. Geht hin in alle Welt. Multiplikation. Was ist die Frucht eines Apfelbaumes? Bitte? Äpfel? Stimmt das? Was ist die Frucht von einem Apfelbaum? Äpfel? Ich weiß nicht. Ja, auch. Ich würde sagen auch. Okay. Ist nicht falsch. Die Frucht eines Apfelbaums ist ein Apfelbaum. Ein neuer Apfelbaum. Weil in den Äpfeln, da sind Samen drin und da gibt es neue Bäume. Die Frucht von einem Apfelbaum sind mehrere neue Apfelbäume. Die Frucht einer Gemeinde ist neue Gemeinden. Es ist nicht was Besonderes, es ist einfach die Wiederherstellung dessen, wie Jesus sich das ursprünglich mal gedacht hat. Mache zu Jüngern. Und wer ein Jünger ist, soll andere zu Jüngern machen. Das heißt, einfach nur von Jesus erzählen und sie einladen, diesen wunderbaren Jesus kennenzulernen. Das ist der Auftrag, den Jesus gegeben hat. Und so möchte ich schließen damit, dass ich unsere Mission, unseren Auftrag, wie es im Leitbild steht, uns jetzt nochmal vorlese, der das Ganze zusammenbindet und für uns nochmal hier betont. Daraus, also aus Matthäus 22 und 28, die beiden Bibelstellen, die ich vorgelesen habe, leiten wir unseren Auftrag ab, Jesus anzubeten, ihm zu folgen und ihn zu bezeugen und geistlich zu wachsen. Außerdem wollen wir in gesunden Beziehungen zueinander leben und diese fördern und anderen dienen. Bei der Suche nach Gottes speziellem Auftrag für uns hat Gott es uns aufs Herz gelegt, den Menschen am Niederrhein zu dienen, wobei wir die Gründung von Gemeinden als das beste Werkzeug ansehen, um diesen Auftrag auszuführen. Sind wir dabei? Amen. Amen.